Boah, das ist ja nicht mal Scooter, dieser Synthesizer ab und verboten.
Du als großer Fan, du weißt es genau.
Die absolute Retro-Synthwave-Essenz.
Panzerfaust, Motorboote. Ah, die Sonnenbrille.
Wahnsinn.
Es gab kein Musikfernsehen.
Das war ganz schön krass, ja. Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit einem grandiosen Luftschlagzeug-Intro von meinem Kollegen Eckhardt. Das hätte ich einen besseren Witz machen können. Naja, egal, wir übergehen das jetzt. Und ihr kennt unseren Namen und ihr kennt unseren Podcast. Und wir sind bei Folge 9 angekommen. Ist das nicht irre?
Das ist total irre. Ja, absolut. Und wir haben in den 8 vergangenen Folgen immer schon so ein bisschen über den Sound der 80er gesprochen, aber wir haben noch keine eigene Folge darüber gemacht. Der Sound der 80er. Was macht den eigentlich aus? Alex, was macht den Sound der 80er aus? Bitte, gib mir eine Antwort.
Ich wünschte, du hast gesagt, du stellst mir heute nur Ja-Nein-Fragen, damit meine mangelnde Vorbereitung nicht mal wieder so zum Zentrum dieses Podcasts wird. Du wolltest sagen, noch deine große Equipment-Folge machen, aber die machen wir ja heute gar nicht. Ich glaube,
die machen wir heute nicht, genau.
Wir sind vielmehr also auf der Suche nach Dingen, Dingen oder vielleicht auch Menschen, die den Sound der 80er einfach repräsentieren.
Genau, und wir haben zwei Komponisten bzw. Musiker, Studio-Gurus herausgesucht, die heutzutage, würde man sagen, so, ja, die stehen eigentlich stellvertretend für den Sound der 80er. Damals, als sie natürlich gewirkt haben, war das noch nicht so. Die haben einfach ihre Musik gemacht, die haben sich mit den neuesten Technologien vielleicht auseinandergesetzt, mit den neuesten Synthesizern, die sie in die Hände bekommen konnten und haben einfach gemacht. Heute würde man sagen, so, die beiden, das ist der Sound der 80er. Und wir sprechen über welche beiden Komponisten?
Wir sprechen über Harold Faltermeier und Jan Hammer.
Das ist der Hammer.
Hammer.
Oh. Oh, nee, komm, der war richtig
schlecht. Ich spreche mit MC Hammer-Generation. du hast eben schon so schön gesagt, dass man gar nicht irgendwie von, wie definiert man denn im Jahr 2021 den Sound der 80er? Nein, du hast gesagt, das sollte auch sagen, das klingt ja voll nach 80ern teilweise.
Aha,
ich meine, wir haben halt die einmal die Synthwave-Bewegung, auf die wir ja auch bestimmt noch mal mehr eingehen. Und gerade
das Synthwave, erklär das gerade eben noch mal. Das sind Bands, die heute so klingen, wie man sich halt so die 80er vorstellt.
Genau, Synthwave ist halt schon überwiegend instrumental und ja, ist halt greift halt ganz klar den Retro-Gedanken auf und aber vor allem auch einfach, und damit haben wir eigentlich die Brücke jetzt schon, es greift die ganze Ästhetik der 80er auf. Also es bewegt sich irgendwie in so diesem ganzen Wisst ihr noch Rahmen. Ja. Und
das heißt, die fahren auch alle weiße Ferraris.
Die fahren natürlich auch alle weiße E-Ferraris, natürlich.
Natürlich, in der Elektro-Variante, sicher. Aber die tragen auch alle weiße Sakkos auf der Bühne.
Warst du schon auf so vielen Synthwave-Konzerten?
Ehrlich gesagt habe ich eine gesehen. Ich weiß gar nicht, welche das war. War das Carpenter Brut oder war das? Waren, glaube ich, die anderen.
Auf der großen Bühne oder auf der kleinen
Bühne?
Das waren Perturbator.
Perturbator.
Genau.
Das ist aber auch nur einer, oder?
Das ist nur einer und das ist leider auch schon so ein Fall, ohne jetzt hier zu viele Fans abzuschrecken, aber wo ich einfach sagen muss, live, ja, Leute finden das super, aber da wir haben auf einem Metal-Festival gespielt und da haben dann auch viele Metal-Fans dann das ein bisschen abgefeiert, so nachts um 3 Uhr. Und das war aber so, und ich finde das halt nicht so super, es klingt halt gut, aber ich fand es nicht so toll, weil man eindeutig merkt, dass der Kollege da halt wirklich extrem wenig hier und da mal so eine Liedmelodie, aber sonst halt nicht so viel live spielt. Und ich finde halt, wenn der da halt irgendwie Ja, genau, ne? Und wenn ich dann halt sehe, dass der da halt irgendwie 3 Prophet 5 Synthesizer stehen hat oder so und aber halt gleichzeitig mit beiden Armen so in die Luft am feiern ist, so wie der Schlagzeuger von Flippers, dann tue ich mich da manchmal ein bisschen schwer mit. Aber
das ist ja ein schöner Vergleich, genau, ja.
Ja, aber es gibt auch wirklich gute gute Beispiele, wie zum Beispiel Carpenter Brut, die kurz davor auch gespielt haben und die wir ja auch schon mal in der Folge, was wir schon live gesehen haben, mit einem Maniac-Cover gehört haben. Naja,
gehört das ist aber
Synthwave, darüber, wir schweifen ab, genau.
Genau, wir schweifen ab, das wäre natürlich eine Sache für eine extra Folge, aber heute sprechen wir natürlich über originale 80er-Jahre-Musik und zwar von Harold Faltermeyer, Jan Hammer. Wir fangen vielleicht einfach mal an mit Harold Faltermeyer. Wofür ist er bekannt geworden?
Für die Platte, die ich mal nicht mal vom Flohmarkt, sondern eher vom Sperrmüll mal irgendwo mitgenommen habe, glaube ich. Das ist der Top Gun Soundtrack.
Okay. Und natürlich noch für eine andere Sache, und zwar für Axel F.
Jawohl.
Beverly Hills Cop Film mit Eddie Murphy. Und ja, da kann man wirklich sagen, also da hat er einfach, also es ist ja ein instrumentales Stück, aber es ist einfach so 80er-Jahre-mäßig, mehr geht's eigentlich kaum. Außer natürlich der Top Gun-Soundtrack dann.
Das ist für mich ja wieder fantastisch, denn für mich ist, wenn ich Axel F. höre, dann ist es für mich, mehr 2000er geht nicht.
Ernsthaft?
Axel F. war in den 2000ern nochmal richtig groß, die genaue Chartplatzierung.
Ich ahne es. Es Ahnst wurde gecovert vom Crazy Frog.
Vom Crazy Frog. Hast du das jetzt, war das jetzt die Recherche zum Podcast oder wusstest du das vorher schon?
Nein, das habe ich wirklich recherchiert und wenn ich es gewusst hätte, ich hätte es gerne wieder vergessen.
Aber du hast jetzt bis vor ein paar Tagen hast du noch nie von Crazy Frog gehört, sehe ich das richtig?
Doch, natürlich.
Doch.
Jamba, die Klingeltöne und so weiter, ist alles an mir vorbeigegangen. Die haben keinen einzigen Euro an mir verdient, ihre Milliarden haben sie woanders herbekommen, aber
ja,
Crazy Frog, das ist natürlich deine Generation.
Ich war da nicht ganz unbeteiligt wahrscheinlich, ja, also an den Milliarden, aber wir müssen nochmal sagen, 2005 bis 2006, Platz 1 in Australien, Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland nur Platz 3, kann man jetzt auch werten, wie man will, Ungarn, Irland, Norwegen, Spanien, Schweden, Neuseeland, Schweiz, UK und so weiter. Nummer 1, Axel F. nochmal. Wir vergleichen es mal eben mit Beverly Hills Cop Zeiten. Die Chartplatzierung.
Also ich hoffe aber, dass Harold Faltermeyer daran wenigstens ordentlich mitverdient hat.
Ja, doch, das lohnt sich schon. Das lohnt sich schon ordentlich in der Regel, ne?
Ja.
Hast du es dir auch angehört?
Nein.
Nein.
Nein, ich habe es mir nicht angehört. Ich kenne das Original und das ist gut. Ja, also.
Das heißt, du weißt ja gar nicht, wie der Crazy Frog singt und so dann. Ding, 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 ding. Das war also bei uns Klassenfahrt, 5. Klasse, Steinbach am Donnersberg. War Hymne, ne?
Okay, das.
Ja, nee, also, das ist so.
5. Klasse, ja.
Ja, 6. Nee, kann 6. gewesen sein.
Da hat dann die Klassenlehrerin auch gesagt, so, okay, das ist gelaufen. Alle Erziehungsmaßnahmen, die fruchten jetzt nicht mehr.
Nee, das war, es gab Sachen, die liefen öfter, zum Beispiel die eine von die Firma. Die eine oder
okay,
keine.
Aber,
ja.
Wir schweifen ab. Harold Faltermeyer. Deutscher Komponist, das glaubt man gar nicht. Ne? Harold
bei dem
Faltermeyer,
Namen denkt man echt nicht.
Ne? Er hat natürlich nicht. Harold Faltermeyer. Ja, so.
Du hast eben schon sehr kantig Harold gesagt. Ich würde das ja so. Er hat ja auch das Y dann abgewandelt. Ne? Ist ja
genau,
eigentlich als Faltermeyer mit I geboren.
Seinen Namen dann quasi so ein bisschen eingeenglischt und ja, gut. Damit konnte er auch in den USA reüssieren. Und
er ist ja, ich muss es kurz sagen, er ist ja eigentlich H.H.H. Faltermeyer, er ist ja eigentlich Hans-Hugo Harold, ne? Das muss nochmal gesagt sein.
Ja, auf jeden Fall, er hat wirklich bei den Besten gelernt in den 70er Jahren, ne? Also er ist Jahrgang 52, kommt aus München und hat bei Giorgio Moroder quasi, ich weiß nicht, im Studio mitgearbeitet, also er hat wirklich bei den Besten gelernt. Und hatte auch kurzzeitig mit dem Sänger der Münchner Freiheit eine Band zusammen und wurde aber dann als Komponist in den USA bekannt. Und zwar mit Axel F. oder Axel F. muss man es wahrscheinlich nennen. Axel Foley, die Hauptfigur aus dem Film Beverly Hills Cop. Alex, hast du den Film mal gesehen?
Nein, vermutlich muss ich sagen, nein, erzähl.
Ja, also es war natürlich schon das, ja, das lose Mundwerk, ne, von Eddie Murphy, das, glaube ich, jeden Jugendlichen total beeindruckt hat. Und ich glaube, heute könnte ich mir die Filme auch nicht mehr angucken. Das würde mich nur noch nerven, glaube ich.
Ja, er hat aber schon diesen Synchronsprecher, den er auch später immer hat.
Ja, ja,
mit der
Rundschmerz,
Hammer.
Ja, genau. Ja, natürlich. Also im Original ist es auch schon das lose Mundwerk, im Deutschen dann auch wirklich gut synchronisiert, offensichtlich.
Ach so, wie war das denn damals? Aber damals konntet ihr das dann nur auf Deutsch gucken, oder? Da gab es dann damals auch schon so eine Elite,
ja,
wie
genau,
heute, die sagt, wir gucken eine Originalsprache.
Nein, 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 nein,
okay,
das gab es nicht. Das lief dann im Kino oder später im Fernsehen. Da gab es dann, es gab noch, keine Ahnung, wie hätte man es machen sollen. Später wurde, glaube ich, dann irgendwie die Originalspur, das wurde dann bei wenigen Filmen im Fernsehen dann angeboten, dass wenn man halt Stereo umschalten konnte, dann konnte man auch auf die Originalspur.
Ach, da wurde dann Mono wechseln. Links Deutsch und rechts Englisch gelegt, oder was?
Das konnte man bei einigen Fernsehern machen, aber
ja. Aber so war das Mono, das wurde dann, die eine Sprache wurde
ja,
links, die andere wurde rechts.
Schon, ja, also man konnte dann über die Fernbedienung umschalten, also wir hatten einen Grundeck-Fernseher und der war auf der Höhe der Technik auf jeden Fall. Der konnte
das
sowas.
Das war bei euch ja immer, das habe ich schon gehört.
Natürlich, aber, ja.
Also wir hatten Untertitel im Teletext, das fand ich schon furios. Aber
schlecht.
Das ist ja
wer kennt es nicht mehr?
Wahnsinn. Teletext. Ja, aber du verknüpfst es jetzt schon so mit dem Inhalt. Das ist ja genau der Punkt, weshalb wir bei Synthwave so abgeschweift sind. Das ist halt irgendwie das, ne, dass diese ganze Ästhetik und auch wirklich sehr mit Film, auch mit frühem,
ja,
Gaming, glaube ich,
ja,
aber
genau,
auch sehr mit Film irgendwie einfach verbunden ist. Und auch daher viele Bezüge und Anspielungen heute einfach kommen.
Genau, und der Song Axel F., der war halt damals, also war ein großer Hit, muss man sagen. Er hat viele, viele Kopien, viele Singles verkauft damit, Harald Faltermeier. Und es ist ja eigentlich eher ein einfacher Song, nicht? Also es gibt keinen Gesang, es gibt einfach, genau, die Hauptmelodie, die wir alle noch im Ohr haben oder vielleicht nicht. Vielleicht sollten wir erst mal reinhören.
Uns anhören, wie du das auf deinem Handy vorspielst, wie gerade
oh, das
vor
ist
der
schön.
Aufnahme.
Sollen wir das machen? Ich habe hier auf meinem Handy, ich muss das gerade eben mal erklären, ich habe auf meinem Handy eine App. Und zwar ist das eine Modulation eines bekannten 80er-Jahres-Synthesizers, eines Synthesizers. Und zwar kann ich das jetzt perfekt nachspielen auf meinem Handy?
Wenn du es perfekt spielst, dann werden wir verklagt und müssen die Lizenzgebühren zahlen.
Nein,
also
ich spiele es natürlich wirklich so stümperhaft, wie ich es wirklich mit meinen dicken Fingern auf der Handytastatur
immer auf dem neuesten Stand der Technik, wie gesagt. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Wir kümmern uns bald um Ihr Anliegen. Der nächste freie Mitarbeiter steht zu Ihrer
Verfügung. Ist das nicht schön? Ja, so,
Hammer.
Wunderbar. Ja.
Das sind dann die Leute, die hinterher sagen, ich spule mal so ein bisschen in die Folge rein, was noch so kommt und dann, ja, super.
Ja, wir sind immer für Überraschungen gut und wenn es auch wirklich solche Stümperhaftigkeiten sind, aber wunderbar.
Ich muss jetzt aber nachhören, auch wenn du gleich sagen musst, wir schweifen vom Thema, aber was ist ja 80er, was ist denn das denn für eine Synthesizer-Emulation, was du da hast?
Die App heißt Synprez, also und das ist eine Modulation vom bekannten Yamaha DX7. Ja, also Yamaha DX7 war im Grunde genommen, also wenn man jetzt rückblickt, dann war es eigentlich so der Synthesizer, der ja am erfolgreichsten war, der den Sound der 80er wirklich auch revolutioniert hat, der jetzt nicht überall eingesetzt wurde, aber der halt neuartige Songs, Sounds auch erzeugen konnte. Und den hören wir übrigens auch, also Der Synthesizer, der war relativ einfach aufgebaut. Der hatte 32 Presets, das heißt also voreingestellte Sounds. Und die viele Musiker, die haben einfach nur diese Presets benutzt und sich nicht die Mühe gemacht, dann halt irgendwelche manuellen Einstellungen da noch vorzunehmen, weil das natürlich auch wirklich ins Unendliche führt. Und
ja, aber das ist ja der älteste Trick, das mache ich ja auch. Also du nimmst dir ein Preset, änderst dann irgendeine Einstellung,
ja,
so von 7 auf 8 und dann hast du den Sound halt selbst gebaut. Punkt.
Ja,
Ende
klar,
aus.
Natürlich.
So ist es halt.
Ja, aber viele haben sich nicht mal die Mühe gemacht. Und ja, das ist, es ist auch okay, weil der Synthesizer, der hat einfach geile Sounds, das muss man sagen.
Ja. Na, ich würde sagen, bitte, das sind ja wenigstens Presets. Da muss der Hersteller ja damit rechnen, dass man das verwendet und das plötzlich in Axel F oder so wieder hört. Aber bitter ist halt, wenn du es irgendwie gebraucht in eBay kaufst oder so, und der Vorbesitzer programmiert eigene Sounds.
Und die Presets sind nicht mehr drin. Achso.
Nein, der hat eigene Sounds und die findest du gut. Und dann fängst du an, diese Melodie zu spielen. Also ja, wir reden von Liquido mit dem Narcotic. Ist jetzt 90er, aber da lief es nämlich so, das war halt ein Preset, das der Vorbesitzer offenbar programmiert hatte. Und ja, das hat dann den Song gemacht am Ende so. Das finde ich noch ein bisschen kurioser.
Ja, aber ob Harold Faltermeier wirklich ein Preset verwendet hat, ich glaube nicht. Also ich glaube schon, er hat, also der Song selbst, der wurde auf 6 verschiedenen Synthesizern gespielt, 6 verschiedene. Das heißt, er hat einen, jetzt für die Technik-Nerds, ne, also jetzt mal zuhören, er hat einen Roland Jupiter 8 für die Lead-Melodie benutzt. Dann hat er einen Yamaha DX7, von dem ich gerade eben sprach, für die Marimba-Klänge. Also das heißt, später kommt dann ja noch so dumm, 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 dumm und so weiter.
Das war dann, dass das Crazy Frog gesungen hat.
Ja, wunderbar.
Die anderen Freaks.
Dann ein Moog Modulator für den Bass, ein Oberheim OB8 auch für den Bass, dann Lindrums, die auch sehr beliebt waren in den 80er Jahren, aber sündhaft teuer für die Drums, und Roland TA-808 für die Percussion.
Wie sich das im Zusammenspiel anhört.
Das hören wir uns jetzt mal an. Harold Faltermeier, Axel F. in der Spotify-Playlist.
So, wir sind wieder da.
Und wir haben uns natürlich wie immer das Video angeguckt, während wir sonst den Song immer in die Playlist packen auf Spotify. Wir haben das Video angeguckt und Alex, du hast auch gesehen, natürlich der 80er-Jahres-Style, der war natürlich auch in den Klamotten zu sehen. Und was hat dich da jetzt am meisten fasziniert?
Es war für mich so ein bisschen, ja, ich glaube, es war so, das war wahrscheinlich das westliche Gegenstück zu Das Leben der Anderen so. Also dieser geheimnisvolle Raum, wie er da sitzt und auf dem PC alles beobachtet, so hat mich schon an den wunderbaren Film erinnert. Aber es ist für mich generell unglaublich schwer, das jetzt mit so einer Serie in den Kopf, weil ja, diese Melodie und Leute in meinem Alter, es wird ihnen ähnlich gehen. Das ist halt Crazy Frog für mich so, ne? Nein, wirklich. Also, wenn ich das sehe, dann sehe ich halt das Vieh so. Und wenn ich das höre, sehe ich halt das Vieh. Und jetzt, es klingt total geil und es kriegt ja wirklich, wie du sagst, durch diese Marimba-Parts später noch ganz andere Abwechslung rein. Aber dass das dann auf so eine Serie als mehr oder minder doch ernstes Ding so passen soll.
Ja, es war ja natürlich schon so ein bisschen unernst, ne? Also das Video jedenfalls.
Ja, das natürlich.
Ja, aber damals gab es einfach noch keinen Crazy Frog. Und was ganz spannend ist, ist eigentlich, man kann sich auf YouTube zum Beispiel ein Video angucken mit Harold Faltermeier, wo er letztes Jahr einen Rundgang durch sein Studio quasi macht, und da zeigt er einfach mal, wie sein Studio aussieht von innen. Und im Grunde genommen ist es ein relativ großes Studio, und einen großen Teil machen eigentlich wirklich so alte Synthesizer aus, die er halt in den 80er Jahren irgendwann verwendet hat. Und dann geht er halt zu seinem so Master Keyboard, setzt sich davor und so, ja, und hier ist jetzt halt das, was ich benutze heute, und hier ist ein Computer angeschlossen, hier habe ich einen Bildschirm und
ich dachte jetzt, er hat da fünf iPhones liegen, wie du halt.
Ja, so ungefähr. Genau. Und da sind dann irgendwie Terabytes an Sounds drauf. Und aber im Grunde genommen sagt er dann halt auch nochmal, Axel F., das sind wirklich nur 17 Tonspuren. Und da sind dann halt allein schon Tonspuren für irgendwelche, ja, so Sounds wie zum Beispiel so. Das ist dann schon eine einzelne Tonspur, und das ist halt super einfach aufgebaut, aber super stimmig dann, ne? Also er hat da einfach einen Volltreffer gelandet, finde ich jedenfalls.
Wenn du das hörst, die Melodie hören würdest, würdest du an, ja, keine Ahnung, würdest du an Faltermeier oder würdest du an Beverly Hills Cop denken?
Faltermeier. Oder schon. Axel F., je nachdem. Axel F.
Ja, ja, aber schon los. Also das funktioniert für dich schon losgelöst von der Serie, ja.
Also ich habe das
damals. Hast du die Serie geguckt?
Ich habe es damals nicht gesehen, tatsächlich. Im Kino. Nee, ganz ehrlich.
Wir hätten was besser einen Experten, einen Filmexperten noch eingeladen. Dann die nächste Frage, hast du denn Top Gun gesehen?
Ja, ganz ehrlich, ich habe ihn damals in den 80er Jahren auch nicht gesehen, aber ich habe ihn erst vor wenigen Monaten gesehen und habe ihn ja wirklich dann mit dem Wissen beziehungsweise mit dem Ich von heute angeguckt und musste schon an einigen Stellen schmunzeln. Also Top Gun ist ja, ich meine, das ist ja ein Film, der alles umspannt. Also da ist ja eine Liebesgeschichte drin, da ist ja Freundschaft wird thematisiert, Rivalität unter Männern und dann hast du natürlich noch so einen Hightech-Faktor drin und Krieg ist auch mit dabei. Also
die Scientology-Einstiegsdroge.
Ja, wunderbar. Und dann hast du natürlich auch noch so ein bisschen, du hast dann so Szenen, wo gezeigt wird in epischer Länge, wie dann diese Jagdflieger von den Flugzeugträgern starten oder landen. Und dann sieht man da immer, ich weiß nicht, wie heißen die Leute, die dann so Fähnchen schwenken?
Fähnchenschwenker, die streiken auch schon mal, das weiß man eigentlich. Aber ja,
genau, natürlich. Aber das hat schon sowas
Fluglotse.
Von so Fluglotsen. Na, man weiß nicht. Aber es hat schon so ein bisschen was von so Synchronschwimmen oder Ballett oder irgendwie so.
Aber wir haben auf dem Soundtrack Loverboy drauf und ja. du hast es bisher noch nicht gesehen. Das ist ja schon irre genug.
Ja,
wie schaut's aus? Was kanntest du vom Soundtrack? Kanntest du die Top Gun Anthem?
Ja, aber nochmal zu Loverboy, also der Film. Ja. Loverboy ist ja eine meiner Lieblingsbands, aber wir sprechen eigentlich über Harold Faltermeier, alles klar. Ja.
Nein,
aber der Film war ja auch nicht unkritisch gesehen. Und weil es natürlich schon Krieg irgendwie thematisiert und auch sehr, wie soll man sagen, unkritisch vielleicht. Und bei Loverboy, das ist nämlich deswegen interessant, bei Loverboy war es nämlich so, einerseits hatten die halt die großartige Chance, auf dem Soundtrack zu landen, aber der Keyboarder hat gesagt, so, nee, den Film finde ich kacke, weil kriegsverherrlichend oder was auch immer. Und er hat gesagt, okay, ihr könnt das gerne machen, aber in der Zeit ohne mich. Das heißt, die Band ist auf dem Soundtrack zu hören, aber ohne den Keyboarder. Später haben sie dann wieder miteinander, also sie haben dann über die Anwälte, nein, sie haben dann auch wieder zusammengespielt und es war schon eine Sache, die auf jeden Fall diskutiert wurde, auch innerhalb von Bands dann. Aber Harold Faltermeier, was hat er mit Top Gun zu tun?
Ja, von Harold Faltermeier und Steve Stevens ist die Top Gun Anthem. Und ich würde sagen, wir hören doch direkt mal eben rein, bevor wir weiter drüber sprechen.
Ja, das war das Top Gun Anthem von Harold Faltermeier mit Steve Stevens. Und Alex, dich hat jetzt, glaube ich, eher die Frisur von Steve Stevens begeistert als seine
inspiriert
vor allen Dingen als seine Leistung an der Gitarre.
Ach, nee, nichts gegen seine Leistung, aber das ist so.
Nein, natürlich.
Ja, da fehlt mir jetzt einfach das Retro-Gefühl. Ja, ich meine, es ist halt einfach ein Motiv und ich verstehe schon, dass man dieses, eher in dem Mittempo mit den getragenen Synthesizer-Flächen dahinter und so, dass man diese Epik, wenn wahrscheinlich die Flieger fliegen und so, ich kann das schon verstehen. Aber das ist schon so richtig so für mich so, ja, mach mal für die Telefonwarteschleife irgend so ein 80er-Ding mit einer E-Gitarre. Also ich mag diesen E-Gitarren-Sound nicht so, muss ich tatsächlich sagen, ja.
Das heißt also, von den beiden Songs, die wir jetzt gehört haben, also Crazy Frog jetzt mal ausgenommen, war Axel F. das deutlich,
dafür müsste ich erstmal Top Gun von Crazy Frog hören, muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich das jetzt beantworten kann. Ich verstehe es schon. Wie gesagt, mir gefällt die Stimmung schon ganz gut. Also für mich, hier passt für mich, ich habe beide Filme nicht gesehen. Ja. Mhm. Und für mich passt hier die Stimmung, die Musik wieder gibt, schon auf das, was ich glaube, was sich hinter dem Film verbirgt.
Die Liebesgeschichte.
Natürlich, unter anderem. Genau.
Ja, Harold Faltermeier, was hat er noch gemacht? Er hat die Formel 1 Titelmelodie komponiert. Ja, also große Sache eigentlich. Also für meine Generation, weil Formel 1 war die Musiksendung im Musikfernsehen, wollte ich jetzt schon sagen. Nein, im deutschen Fernsehen überhaupt. Es gab kein Musikfernsehen. Außer später Musicbox, glaube ich, mit Thomas Anders. Aber das ist eine andere Sache. Alex, was hat er noch gemacht? Du als großer Fan, du weißt es genau.
Ich wollte eigentlich gerade fragen, ob die Formel 1-Melodie auch mit Steve Stevens war. Das wollte ich fragen, ob die auch sehr gitarrenlastig
war. Aber mit irgendeinem 50er-Jahre-Oldtimer.
Heidewitzka. Er war natürlich danach auch noch als Produzent tätig und hat das Album Behavior von den Pet Shop Boys.
Ich wollte schon sagen, von Saga, nein.
Von Saga. Nein, das war tatsächlich aber schon 1990, also die 80er waren vorbei, man brauchte neue Ideen. Ich muss gerade sagen, da ist jetzt nicht wie auf den Alben davor kein Überhit drauf, würde ich wohl sagen. Es gibt Being Boring, der schon irgendwie auch dazu gehört. Aber ich möchte das niemandem zuschreiben, ne? Aber ach so, es ist auch die Zeit von diesem Doppelding Where the Streets Have No Name und I Can't Take My Eyes Off You. Das hat er aber, glaube ich, nicht produziert, aber es spielt so in diese Zeit rein, ne? Pet Shop Boys wurden ja in den 90ern auch ein bisschen bombastischer und 1990 dann mit Harold Faltermeyer.
Okay, und was hat Harold Faltermeyer noch gemacht? Er hat einen Song von Jan Hammer gecovert. Jetzt schließt sich quasi beides. Wir sprechen ja heute auch noch über Jan Hammer, weil Jan Hammer oder Jan Hammer, wie die Amerikaner wahrscheinlich sagen, auch den Sound der 80er produziert hat, aufgegriffen hat, definiert hat. Wer ist Jan Hammer?
Jan Hammer kennen wir natürlich für Miami Vice.
Natürlich.
Fernsehserie, kein Film. Ich weiß genauestens Bescheid. Und das ist, Miami Vice ist für mich, glaube ich, wirklich die absolute Retro-Synthwave-Essenz gebündelt. Denn da geht's, es geht ja auch noch um das Thema Farben, es geht um das Thema Logos und in der Miami Vice-Schriftart und in diesem, oh ja, ich bin ein Mann, was ist es? Türkis und rosa.
Pastellfarben und
richtig, genau.
Mint und
da sind wir wie wir ja auch aus unserem Podcast-Logo bestens wissen, ganz weit angekommen in der Ästhetik der 80er Jahre.
Crockett, Tubbs, Ferrari, Weiß, Sakkos, Pastellfarben hatten wir natürlich immer unterschwellig, Kokain.
Hast du es gesehen oder liest du gerade irgendwie die Wikipedia-Schlagwörter zum Sendungsinhalt
vor? Nein, ich habe es auch gesehen tatsächlich.
In den 80ern?
Auch in den 80ern. Ich war jetzt nicht der größte Fan davon, aber so nach Dallas und Denver konnte man sich das ganz gut angucken.
Wie hast du damals die Musik wahrgenommen? Hast du die Musik eigenständig wahrgenommen?
Ja, klar, ne? Weil Musik war natürlich schon ein großer Bestandteil der Serie und die von Jan Hammer komponierte Titelmelodie, die lief dann natürlich immer im Vorspann. Und das heißt, also wir sprechen hier vom Miami Vice Theme. Das stammt von Jan Hammer oder Jan Hammer und ist jetzt eigentlich vielleicht nicht so markant durch die Melodie. Es ist eher so das Arrangement. So ein, irgendjemand schrieb mal, das sei so ein Hightech-Arrangement. Und das heißt also das Zusammenspiel von den Synthesizern. Und vielleicht hören wir da auch erstmal rein.
Vielleicht hören wir rein und vor allem haben wir auch, es gibt ja mehrere Themes, die er dafür geschrieben hat, die immer wieder auftauchen. Und ich finde, ein ganz bekanntes und was mir persönlich fast noch besser gefällt als das Haupt-Intro-Theme ist das Crockett-Theme.
Ah, okay,
sagt. Vielleicht packen wir eben beide mal die Playlist und hören uns da einmal durch.
Wir hören uns gleich wieder.
So, das war der Miami Vice-Theme und der Crockett-Theme. Und ich hoffe, dass ich das Wort Theme jetzt heute nicht mehr aussprechen muss.
Soll ich das jetzt machen?
Bitte, ich werde es nachher, aus der ganzen Episode das Schönste ausschneiden und immer wieder einsetzen. Damit sind wir ja schon mal in einer vergangenen Folge.
Sehr wir gut verraten gefahren. Nicht wo.
also du hast völlig recht. Der eigentlich ja interessant. Das ist ja auch ein kompletter Gegenentwurf zu Axel F. eigentlich. Ja. Das ist im Hauptteam ja überhaupt nicht dass es gar nicht um eine große Melodie geht. Und ich meine, das ist bei Axel F. ja doch am Anfang sehr eindeutig bis fast schon plump irgendwie so, wie die dann erstmal so durchgezockt wird. Also so einfach am Anfang, wo du halt dann auf der Couch einschläfst, so weißt, ah, geil, es geht los. Und hier ist es viel mehr das, ja, so das Gefühlige, du hast gesagt, über die Arrangements einfach so. Und das ist diese ganze Motorboot-Ästhetik oder so, kommt auch einfach total rüber. Und das finde ich halt bei diesem sehr luftig aufgebauten Crockett-Theme halt noch mehr, der sehr viel auf diesen Synthpads basiert und so, eigentlich ja schon eher eine Melodie hat, sondern sehr sanfte eigentlich.
Also ich fand, vom
Tempo ja auch alles viel gemächlicher.
Genau, ich fand das damals auch schon immer schöner eigentlich, weil es hat halt diese melancholische Melodie und so ein bisschen nachdenklich und es hat einfach mehr Melodie. Ne? Also das heißt, mehr memorable Momente und das passte natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen zur Figur von Crockett, der ja auch immer so ein bisschen nachdenklich war und man wusste auch nicht immer, wo er steht, ne? Immer auf Seite des Gesetzes, nein, da war dann auch immer irgendwie das große Drogengeld dann auch so im Background, was dann vielleicht verlockte und eine etwas undurchsichtige, also nicht in allen Facetten durchsichtige Person und auch eine nicht fehlerfreie Person auf jeden Fall. Beide nicht.
Es hat ja auch diesen sehr bedrohlichen Anfang. Erstmal hast du nur diesen Bass-Arpeggio, der so kommt, also, und dann erhebt sich eben, das ist ja wahrscheinlich auch das, was du meinst, das Vielschichtige, was sich halt so nach und nach daraus erhebt. Vor allem hat es halt später was ich immer sehr gerne mag, wenn ich auch zweimal im Jahr selber was im Synthesizer versuche. Und zwar hat es so einen Resonant-Filter. Aha. Das ist,
was ist das?
Das ist ein Bandpassfilter, der ganz konkret, das wird jetzt sehr professionell erklärt.
Ein Bandpassfilter, ja, okay.
Ja, der quasi ganz konkret so ein bisschen auf die Frequenzen geht, die auch die menschliche Stimme hat.
Aha.
Und zwar geht's, also man spricht ja auch von der eigenen Resonanz der Stimme und das sind ja eigentlich diese Merkmale, die in deiner Stimme irgendwie frequenzbedingt immer mitschwingen, unabhängig von deiner Aussprache, Tonhöhe, von dem, was du sagst und so weiter, einfach was so ein bisschen den eigentlichen, ja, wahrscheinlich menschlichen Klang deiner Stimme ausmacht. Das sind ja eigentlich die Informationen, die beim Vocoder gelöscht werden, ne? Ob jetzt du oder ich in dem Vocoder singen, im Grunde ist es egal, denn es bleibt eigentlich von der Grundinfo nichts mehr übrig, außer eben, ob du halt gerade au, a, i, sch machst oder so. Und das ist auf jeden Fall etwas, was, also es wird nicht über die Stimme gelegt, sondern es wird einfach über einen Synthesizer-Sound gelegt und macht halt, wenn du das entsprechend noch mit Hall oder mit Höhenfiltern oder so anpasst, halt sehr schnell so ein Wah-Sound. Mhm. Du kannst, glaube ich, auch teilweise einstellen, ob du jetzt eher so ein A oder so ein O willst, auf jeden Fall eine Art und Weise, wie du mit einem Synthesizer Chöre sehr schön modulieren kannst.
Okay.
Und das gibt ihm auch immer noch so ein bisschen dieses ätherische.
Was Sakrales oder ätherisch,
ja,
das
ganz
passt,
genau.
Passt schon ganz gut, ja.
Okay. Ganz genau, das gefällt mir auf jeden Fall auch hieran sehr, ja.
Aber ich merke schon, oder wir merken, glaube ich, beide, ne? Wir müssen nochmal eine eigene Folge machen über so ein bisschen Techie, also welche Synthesizer gibt's, wie funktionieren die, da müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen Manpower oder Womanpower in dem Fall ins Studio holen, in das Studio vor allen Dingen. Und da machen wir eine eigene Folge drüber. Was ich ganz interessant finde, und zwar gibt es von Jan Hammer auch ein Video auf YouTube, was man sehen kann. Und zwar hat er 1987 in der BBC, offensichtlich gab es da eine Serie, die heißt BBC Rock School. Da hat er dann mal so ein bisschen erklärt, wie er quasi Sounds beziehungsweise Sounds oder Soundschichten so charakterisiert. Und er spricht dann halt so von Spikes, Pillows, Sheets und Rays. Also das heißt,
also bei Pillows kriege ich noch
Pillows,
hin,
ne? Kissen, Sheets.
Das höre ich auf jeden Fall,
also
ja.
Sheets, ne? Wie so ein Paper Sheet Decke, quasi.
Ja.
Und dann Spikes, ne? Das und Rays, ne?
Der Sägezahn, ja.
Ja, okay. Genau. Und das finde ich interessant, weil das sind ja auch so Sounds, die es halt erst in den 80er Jahren gab, tatsächlich. Die gab's, die konnte man vorher, also Pillows und so weiter, ja, das wird man schon synthetisiert haben können in 70er Jahren. Aber durch neuartige Synthesizer hat man dann halt auch völlig neue Sounds kreieren können. Und die konnte man halt vorher nicht machen. Deswegen, da sind wir wieder natürlich bei der Frage, ja, was macht eigentlich so den Sound der 80er aus? Es sind dann häufig wirklich, ja, wie er es nennt, irgendwie so Spikes oder Rays in dem Fall. Ne? Also so spitze Sounds. Na, bei Axel F. hatten wir die Marimba-Sounds zum Beispiel. Die konnte man in 70er Jahren, hätte man wirklich Marimba spielen müssen. Und hier bei dem Miami Vice Haupt-Theme wäre das dann wahrscheinlich, ja, also das ist voll davon eigentlich mit Sounds, die es vorher nicht gab.
Ich finde das so schön, wenn du von den 70ern sprichst. Ich würde jetzt ein bisschen den Turn machen zu, nämlich wo Jan Hammer eigentlich herkommt. Mich freut das natürlich immer, wenn auch Musiker so lernwillig dann auch sind oder so, weil man muss halt sagen, es ist halt nicht so, das war halt, der war halt in den 80ern auch jetzt nicht total blutjung und hat irgendwie gerade erst angefangen mit Synthesizern zu spielen, sondern hatte ja auch vorher durchaus schon Karriere, und zwar als Jazzmusiker, was ihm im Grunde auch in die Wiege gelegt wurde, und hat im Mahavishnu Orchestra gespielt.
Vom Namen her sagt mir das auf jeden Fall was, aber hast du schon mal was von denen gehört?
Das erste Album ist schon ein absoluter Jazzrock-Meilenstein, okay. Muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich höre das auch gerne, es ist halt Jazzrock, ne? Hat man halt im Schrank, aber hört man so, naja, von Zeit zu Zeit. Ist Mahavishnu Orchestra ist ja vor allem durch John McLaughlin bekannt. Und da hat er mitgespielt, vor allem auf dem relativ legendären Debütalbum Inner Mounting Flame. Und ja, ich meine, da hast du im Grunde vier sehr, sehr gute Jazzmusiker, die halt rockmäßig improvisieren und eben genau diesen Hang dazu ausleben, was halt damals, glaube ich, schon, was heißt das, revolutionär, aber es ist, Progressive Rock war da, ne, dann King Crimson irgendwie gerade erst 2 Jahre alt oder so, und die haben da schon nochmal ein ziemliches, ja, einen ziemlichen Meilenstein irgendwie gesetzt. Und ich denke, das ist so eine Idee, die hat sich irgendwann aber auch relativ schnell, die war dann irgendwann relativ schnell durch oder so, und das hat sich dann nach ein paar Alben auch alles zersetzt. Und dann finde ich es halt irgendwie interessant, dass er da halt als Keyboarder, ne, meistens halt doch am E-Piano, glaube ich, zu hören, dann überhaupt, ich meine, das Album ist von 1971 und dann so viele Jahre später, wenn dann plötzlich die Technik kommt oder so, ja, sich halt auch so dermaßen reinstürzt oder so, und halt auch, wie du gerade sagst, wo er halt denkt, wie ist was aufgebaut. Hier war er halt irgendwie Teil einer Band, ne? Wir hatten eine Gitarre, Geige, Keyboard, Bass, Schlagzeug, und wie er dann plötzlich selber eben diese Technikerrolle einnimmt, überhaupt dieses, ich kann jetzt über meine eigene Spur spielen und jetzt passe ich meinen Sound so und so an und mache mir das Pillow und, und baue mir das so selber zusammen, statt halt irgendwie statt halt ein Teil vom großen Ganzen zu sein, kann ich selber das große Ganze so nach und nach erschaffen, sich ja offenbar auch so theoretische Gedanken darüber gemacht hat, wie es vermutlich auch für den Jazz sehr typisch ist, so.
Ja, klar, ne? Ich meine, das werden wahrscheinlich die wenigsten in der Dimension können, nicht? Also ich meine, man stellt sich das ja mal vor, man ist Musiker und dann spielt man in der Band, aber da stecken natürlich verschiedene Rollen auch drin, letzten Endes, je nachdem, ob man die ausfüllen möchte, ne? Also einmal Musiker, dann aber auch Komponist, Arrangeur, Produzent, da, ne, es geht dann ja irgendwie weiter, und was dann halt auch alles irgendwie noch dranhängen kann. Und so gesehen sind natürlich Harold Faltermeier und Jan Hammer wirklich Allrounder gewesen, die wirklich mit allem, ja, ich möchte jetzt nicht sagen genial umgehen konnten, aber doch wirklich absolute Könner waren oder immer noch sind, zum Glück, ne?
Ich finde auch hier, wenn wir jetzt über das Intro von Miami Vice reden, es ist halt auch, und das ist ja nun wirklich auch gerade im Jazz beim Improvisieren wichtig, es ist halt auch, dass man die richtigen Stellen weiß, wo man mal nichts sagt oder wo man mal nichts spielt oder so. Und ich finde wirklich gerade, ja, also gerade auch Crockett's Theme ist halt, baut halt sowas Empfindliches auf irgendwie, dass halt jeder Ton, das ist halt nicht so wie halt manche Mahavishnu-Orchester, wo halt da ist halt so ein Ton mehr oder weniger, macht den Braten halt echt nicht fett. Und hier über dieses Pillow zählt halt eigentlich jeder einzelne Ton irgendwie so. Ne? Und jeder Ton zu viel könnte schon irgendwie die Atmosphäre zerschneiden oder so. Und es ist halt so, so ganz gewagt. Und ich glaube, wer weiß, also ob man das mit, ob man das große Jazzverständnis dafür braucht, will ich jetzt gar nicht sagen, aber dass man doch nochmal ein ganz anderes Gespür für die Feinheiten hat. Und wie du sagst, dann hat man manchmal doch nur eine Spur, wo vielleicht nur ein einziges Zischen drauf ist oder so.
Ja.
Und aber das ist natürlich auch einfacher. Das ist natürlich einfacher, wenn du das einfach selber so arrangieren kannst, sagst, hier muss eigentlich nur an der Stelle einmal das geschehen, als dass du dem Violinisten jetzt sagen könntest, irgendwie so, du spielst den halben Song lang nicht und an der Stelle machst du das und das. Ne? Insofern schien ihm das schon die liebere Arbeitsweise. Ja, und ich meine, Jan Hammer hat halt zuletzt das Album Sketches in Jazz rausgebracht, aber davor zum Beispiel Seasons Part One, was wohl auch durchaus mehr in die 80er sind, Kerbe schlägt. Und da finde ich es halt schön zu sehen, dass die Leute das nicht gemacht haben, weil es damals irgendwie jetzt finanziell lukrativ war, sondern auch mal was dahinter stand. Auf die Gefahren jetzt kurz vor Schluss nochmal so richtig schön abzuschweifen. Es gibt nämlich vom ehemaligen King Crimson und auch Yes-Schlagzeuger Bill Bruford halt, die hat man zu Protokoll gegeben, dass viele Leute, die Jazz spielen wollten, eigentlich dann Jazz-Rock oder Fusion gespielt haben, weil das gerade angesagt war und man so sich irgendwie sein Geld verdienen okay. konnte. Und man da eigentlich das mehr Mittel zum Zweck irgendwie war. Und eigentlich wollten alle Jazz spielen. Das finde ich halt so schön. Jemand, der in so einer Angeberkapelle gespielt hat oder so, dann doch 10 Jahre später mit, ja, naja gut, Mitte 30, ne, aber sich nochmal so einem komplett neuen Feld öffnet und damit ja dann quasi 2 stilprägende Sachen in seinem Leben schon gemacht hat. So. Und das kann nur auch nicht jeder von sich behaupten.
Jan Hammer und Harold Faltermeier, wie wir jetzt aufgedeckt haben, nein, wir haben sie eigentlich nur zusammengefasst. Also im Grunde genommen stellvertretend für den Sound der 80er Jahre stehen können. Mit Miami Vice, mit Top Gun, mit Beverly Hills Cop, Axel F.,
einfach im Gesamtpaket aus Sound und Ästhetik, was ich glaube halt auch, es sind viele Leute wie ich, die dann irgendwie gerne sich in diese Synthwave-Musikvideo-Welt fallen lassen oder so. Und vielleicht, ich glaube, man muss Miami Vice gar nicht gesehen haben, um es zu fühlen. Aber vielleicht hole ich es bald mal
du
nach.
Du solltest es auf jeden Fall nachholen, ja.
Ich glaube wohl, ich sollte das tun, jawohl.
Weil du hast jetzt das Video gesehen und du hast gesehen, wie viele, da wurde, glaube ich, sogar ein Ferrari mit einer Panzerfaust in die Luft gesprengt. Also,
das war ganz schön krass, ja.
Das war ganz, ja, genau. Und Motorboote kamen drin vor und natürlich weiße
Sackgasse. Also Explosionen und Synthpop ist eigentlich auch mein Steckenpferd, das ich in jede Bewerbung unter Hobbys schreibe. Von daher passt das schon. Und ja, ich werde mich in die Richtung ein bisschen fortbilden. Wenn ihr findet, dass wir uns noch fortbilden müssen und wir irgendwie die absolute Jan Hammer-Perle vergessen haben oder den
Harold Faltermeier.
Den besten Faltermeier überhaupt, ganz genau, dann schreibt uns das doch gerne in die Kommentare, per Privatnachricht, per Mail, per Fax, per Instagram, per Facebook, per SchülerVZ. Wir freuen uns. Und natürlich darf auch der Hinweis nicht fehlen, dass auch ihr uns was Gutes tun könnt.
Und zwar könnt ihr uns finanziell unterstützen, wenn ihr sagt, jawohl, die 80er Jahre gefallen mir so gut und wie ihr darüber sprecht und bitte produziert noch mehr Folgen, dann könnt ihr uns auch unterstützen bei Patreon und zwar unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin.